Ja, schön, dass wir hier zusammen hocken können. Das ist Männer im September. Der Dirk hat ja hier ein gutes Wort gebracht über Abraham im Juli, Anfang Juli. Als war ich nicht dabei. Ich habe es mir jetzt hinterher angehört. Und alle, die nicht dabei waren und nicht das gehört haben, denen würde ich das echt nochmal empfehlen, sich das anzuhören, das Männerfrühstück aus dem Juli. Das war echt ein gutes Wort. Letztendlich über das Vertrauen, wie Abraham Gott vertraut hat und wie wir ihm darin nachfolgen können. Wir sind mittendrin bei Abraham hier und sind jetzt angelangt im Kapitel 18 vom 1. Mose. Ja, und wir werden nur einen Teil davon machen, den ersten Teil. Ich lese einfach mal die Verse. Und der Herr erschien ihm bei den Terebinden von Mamre, als er bei der Hitze des Tages am Eingang des Zeltes saß. Und er erhob seine Augen und sah, und siehe, drei Männer standen vor ihm. Sobald er sie sah, lief er ihnen vom Eingang des Zeltes entgegen und verneigte sich zur Erde und sagte, Herr, wenn ich denn Gunst gefunden habe in deinen Augen, so geh doch nicht an deinem Knecht vorüber. Man hole doch ein wenig Wasser, dann wascht eure Füße und ruht euch aus unter dem Baum. Ich will indessen einen Bissen Brot holen, dass ihr euer Herz stärkt. Danach mögt ihr weitergehen. Wozu wärt ihr sonst bei eurem Knecht vorbeigekommen? Und sie sprachen, tu so, wie du geredet hast. Da eilte Abraham ins Zelt zu Sarah und sagte, nimm schnell drei Maß Mehl, Weizengrieß, knete und mache Kuchen. Und Abraham lief zu den Rindern und nahm ein Kalb, zart und gut, und gab es dem Knecht. Und er beeilte sich, es zuzubereiten. Und er holte Rahm und Milch und das Kalb, das er zubereitet hatte, und setzte es ihnen vor. Und er stand vor ihnen unter dem Baum, und sie aßen. Und sie sagten zu ihm, wo ist deine Frau Sarah? Und er sagte, dort im Zelt. Da sprach er, wahrlich, übers Jahr um diese Zeit komme ich wieder zu dir. Siehe, dann hat Sarah, deine Frau, einen Sohn. Und Sarah horchte am Eingang des Zeltes, der hinter ihm war. Abraham und Sarah aber waren alt, hochbetagt. Es erging Sarah nicht mehr nach der Frauenweise. Und Sarah lachte in ihrem Innern und sagte, nachdem ich alt geworden bin, sollte ich noch Liebeslust haben und auch mein Herr ist ja alt. Da sprach der Herr zu Abraham, warum hat Sarah denn gelacht und gesagt, sollte ich wirklich noch gebären, da ich doch alt bin? Sollte für den Herrn eine Sache zu wunderbar sein? Zur bestimmten Zeit komme ich wieder zu dir, übers Jahr, um diese Zeit. Dann hat Sarah einen Sohn. Doch Sarah leugnete und sagte, ich habe nicht gelacht, denn sie fürchtete sich. Er aber sprach, nein, du hast doch gelacht. Ja, dieser Schluss der Geschichte, oder bis hierhin, es geht ja noch weiter mit diesen Männern, die dort zu Besuch kommen, ist recht vielschichtig und ein bisschen tiefsinnig, wenn man dann sieht, was dann zwei Kapitel später passiert und wie dann dieser Sohn dann heißt, der Isaak, der Lachen heißt. Und das spielt hier schon damit, ja, diese ganze Geschichte. Gott, es hat wirklich Humor hier, mit wie er mit Sarah umgeht. Interessant ist, in Vers 13 sehen wir, da sprach der Herr, hier besucht Gott Abraham. wir sehen drei Männer kommen. Drei Männer. Und wir sehen, dass die Rede aber davon ist, dass der Herr ihn besucht. Klar ist das natürlich ein Hinweis auf Dreieinigkeit, wobei ich nicht sagen würde, diese drei Männer sind der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Das ist natürlich Quatsch. Das, was wir hier aber sehen, ist, dass Jesus in menschlicher Gestalt noch vor seinem irdischen Leben hier erscheint, möglicherweise in Begleitung zweier Engel. Wie das jetzt genau sich vorzustellen ist oder wie man sich das genau vorstellen soll, weiß ich nicht. Das, was Abraham aber wahrnimmt, und das ist erstmal wichtig, am Anfang steht erstmal, dass Abraham hier nur drei Männer sieht. Und er handelt mit ihnen, als ob es einfach drei Männer sind. Er geht jetzt nicht mit ihnen so um, dass er merkt, oh, Gott kommt mich besuchen, jetzt muss ich irgendwie, ne? Es sind einfach drei Männer, die ihn besuchen kommen. Das ist wichtig für uns. Und ich möchte eigentlich auch mein Hauptschwergewicht jetzt eigentlich auf das legen, was in den Versen 1 bis 8 erzählt wird. Die ganze Geschichte mit Sarah lassen wir so ein bisschen beiseite. Darüber haben wir letztes Mal, hat Dirk ja auch viel erzählt, über das Vertrauen, was die beiden in Gott gehabt haben, bei allen Zweifeln, den sie hatten. Bei allen, wo sie gedacht haben, naja, eigentlich ist es doch gar nicht möglich. Und auch hier wird es nochmal bestätigt. Bei Gott ist nichts unmöglich. Du kannst dein Vertrauen auf ihn setzen. Aber wir sehen uns erstmal hier den Anfang an. Der Herr erschien ihm bei den Terebinden von Mamre, als er bei der Hitze des Tages am Eingang des Zeltes saß. Wir stellen uns vor, hier, na, der Cowboy sitzt auch vor seinem Hütchen irgendwie, na, auf so seiner Veranda, wir kennen ja alle diese Westernfilme, na, irgendwie in seinem Schaukelstuhl, na, Hut tief ins Gesicht gezogen, na, irgendwie macht er Siesta, na, irgendwie in der Hitze des Tages am Mittag, na, und und so von der Ferne sieht man so drei Pferde so ganz langsam, ne? Ja, schönes Bild, ne? Noch so eine ganz leise Musik, kann man sich gut vorstellen. So ein bisschen klimatisch ist es durchaus in Israel im Sommer, kann man durchaus vergleichen. Kann mir gut vorstellen, dass es ungefähr so gewesen ist, dass der Abraham da gesessen hat, eine Mittagssitze, hält man Ruhe, auch in Israel, da wird jetzt nicht groß gearbeitet, ist erstmal Ausruhen angesagt, chillen, wie man Neudeutsch sagen würde. Du sitzt da und hast deinen freien Tag und chillst so vor deinem Haus, hast du so eine kleine Bank vielleicht stehen. Bei meinen Eltern zu Hause, da gibt es auch so ein, das ist so ein Reihenhaus, gibt es so einen Eingang und daneben haben sie sich so eine Bank hingestellt. Da kann man so sitzen. Und gerade in der Mittagszeit, da ist die Sonne schon so ein bisschen hinter dem Haus, sodass da eigentlich Schatten ist. Und wenn es so richtig heiß ist, da ist es dann da so richtig angenehm. Da kann man da so gut sitzen. Aber wenn dann jemand kommt, dann siehst du den gleich, ne? Wenn da jemand zum Eingang kommt, den siehst du dann gleich auch. Ne? Oder der sieht dich dann auch. Aber erstmal sitzt du da und hast es echt gemütlich, ne? Entspannt, endlich mal Zeit auszuruhen. Na, wie lange sehnst du dich schon danach? Einfach mal nur rumzusitzen und zu faulenzen. Vielleicht hast du es jetzt gerade gehabt im Sommer. Du musst dir sagen, okay, das habe ich jetzt gehabt, jetzt muss ich wieder immer schön frisch am Start sein, ne? Auch am Wochenende, ne, Familie und so weiter, die Kinder müssen irgendwo hin und her gefahren werden und da gibt es keine Zeit, einfach sich mal nur hinzuflitzen und dann muss man ja auch in die Gemeinde gehen, ne, das ist ja auch nicht so locker entspannt. Aber Abraham hat diesen Moment endlich mal, weißt du kennst den doch, ne? Und endlich mal einfach mal nur sitzt, es gibt diesen schönen Sketch von Loriot, ne? Hermann, was machst du da? Ich sitze hier. Du sitzt da? Was machst du denn? Ich mache nichts. Nichts? Aber irgendwas musst du doch machen. Nein, ich mache nichts. Und dann geht das Gespräch dann immer so weiter. Die Frau kann es gar nicht begreifen, dass er nichts macht und einfach nur da sitzt. Ja, genau. Und der sitzt da. Und entspannt sich. Macht einfach nichts. Und jetzt kommen da drei Männer. Und jetzt ist es krass, was da steht. Diese drei Männer kommen des Weges und stehen da plötzlich mehr oder weniger vor ihm. Sobald er sie sah, lief er ihnen vom Eingang des Zeltes entgegen, als ob er darauf gewartet hätte. Nee, komm, er macht das nicht. Nee. Aber er springt auf. Wow! Und gleich hin. Und was macht er? Er verneigt sich. Verneigt sich. Also, ich finde das krass, hier Abraham zu sehen. Und ich finde, wir können so unheimlich viel von Abraham lernen. Weißt du, wir haben manchmal so unsere Art, unser Recht einzufordern und einzuklagen. Auf unser Recht zu beharren und zu bestehen. Mein Recht ist es, dass ich jetzt meine Pause habe. Meine Chillzeit. Das ist meine gesegnete Zeit am Tag. Diese eine Stunde, die habe ich für mich. Und die darf bitteschön keiner stören. Da darf keiner dran rühren. Das ist meine Zeit. Das ist meine Ruhe jetzt, ja. Da kannst du nicht einfach kommen und irgendwie was wollen. Nee. Da mache ich es wie der Cowboy. Ich bleib sitzen. Na, das kümmert mich gar nicht. Sollen die doch vorbeireiten. Ist mir doch egal. Das ist meine Zeit. Wisst ihr, Geschwister, das entspricht einfach nicht dem Wesen Gottes. Sein Wesen ist die Liebe. Und die Liebe sucht, sich zu geben, sich hinzugeben, ist ständig bereit, sich hinzugeben. Und es ist nicht so, dass wir, und das dürft ihr nicht falsch verstehen, es gibt natürlich, manche Menschen haben ein Problem damit. Sie neigen dazu, das nicht zu können, was Abraham tun kann, nämlich da zu sitzen und einfach nichts zu tun. Es gibt manche Leute, die können das nicht. Die müssen das lernen. Okay? Aber ich spreche von uns hier. Ich spreche von dir, von mir. Ja, wirklich. Also ich glaube, klar, das gibt es. Ne? Aber darüber will ich jetzt nicht reden. Weil ich glaube, dass es nur wenige Leute betrifft. Es gibt nur wenige, die das betrifft. Die meisten von uns, glaube ich, haben eher ein Problem damit, ihr Recht auf ihre Pause, ihre chillige, entspannte Zeit jetzt loszulassen und sich zur Verfügung zu stellen. Und das macht Abraham. Er stellt sich sofort zur Verfügung. Er sieht diese drei Leute und denkt, dem kann ich Gutes tun. Den möchte ich auch Gutes tun. Und er läuft ihnen entgegen. Er sucht, er weicht nicht aus. Wisst ihr, manchmal weichen wir doch aus, wenn wir merken, irgendwie, es gibt was zu tun, na, dann haben wir unsere Art und Weise, wie wir ausweichen. Wie wir uns zurückziehen, wie wir unser Fleckchen suchen, wo uns keiner sieht und wo uns keiner fragen kann, ob wir ihm helfen können oder ob wir ihm irgendwie was Gutes tun können. Wir kennen schon so unsere Art und Weise, wie wir uns so rausziehen können. Nein, er rennt hin. Er bietet sich an. Er stellt sich da direkt vor dir und fordert das heraus, dass sie ihn vielleicht irgendwie einen Schluck Wasser bitten oder so. Er zeigt ihnen Respekt und Achtung, Geschwister. Drei fremde Männer. Er kennt die nicht. Die noch nie gesehen. Er zeigt ihnen aber Achtung und Respekt. Vielleicht sehen sie ein bisschen kaputt aus. Vielleicht sehen sie ein bisschen dreckig aus von der Reise, sind unterwegs. Wanderer. Er kennt sie nicht. Er hat kein Misstrauen. Dass er denkt, na, vielleicht sind das Räuber. Ja, vielleicht wollen die mir irgendwie ans Leder, an Kragen. Vielleicht wollen die, sind das so Schmarotzer, die mich ausnutzen wollen. Weißt du, das sind doch alles diese Gedanken, die du hast, die ich habe. Fremden gegenüber. Er hat das nicht. Er läuft zu denen hin. Er zeigt ihnen Respekt, Ehre, Achtung. Indem er sich niederbeugt, verneigt bis zur Erde und er spricht sie an. Er sagt, Herr, auch hier wieder, ja, Ehrerbietung. Herr, wenn ich denn Gunst gefunden habe in deinen Augen, so geh doch nicht an deinem Knecht vorüber. Das ist natürlich,
das ist irgendwo uns fremd, das ist nicht unsere Kultur, wie wir miteinander umgehen, so in Deutschland. So, ne? Aber ich sage euch, es gibt durchaus traditionelle Werte in unserem Land, in der deutschen Kultur, die das ausdrücken. Ich sage, wir pflegen das nicht und es geht mehr und mehr verloren, sodass es ja nicht nur jetzt ein deutsches Problem ist, sondern es ist ein weltweites Problem. Dass dieses Erweisen von Respekt und Achtung, dass es verloren geht. Es ist natürlich auch ein kulturelles Ding. Wir würden das nicht auf diese Art und Weise vielleicht formulieren. Das ist für uns, vielleicht klingt das für uns gestellt. Wenn ich so mit jemandem reden würde, der würde sagen, sag mal, hast du sie noch alle? Der würde sich verarscht vorkommen. Na? Aber ich kann es auf eine Art und Weise vermitteln, einem Fremden gegenüber, auch hier in Deutschland, ihm Respekt vermitteln, ihm Achtung, Ehre erweisen, auf die Art und Weise, wie ich es gelernt habe, wie ich es in meiner Kultur kenne, ihm zu zeigen, dass ich ihn höher achte als mich selbst. Und das ist es, worum es geht in der Gastfreundschaft. Und das ist die große Herausforderung, dass du deine eigenen Bedürfnisse zurückstellst und die Bedürfnisse eines anderen höher stellst. Sagst, ich stelle mich jetzt dir zur Verfügung. Du bist mein Herr. Jetzt. Na, du kannst über mich verfügen. Ich empfinde es als Gnade, dass ich dir jetzt dienen darf. Weißt du, das sind so Sprüche, diese irgendwie in diesen Unternehmen, ihren Mitarbeitern so, ne, Dienstleister, ne, die müssen sowas lernen, ne, weil sie wissen, dadurch kannst du den Kunden gewinnen, ne, wenn du dich auf diese Art und Weise zeigst. Ja, tatsächlich, du kannst einen Menschen dadurch gewinnen. Du kannst ihm ja echt wirklich segnen, sein Herz erfreuen damit, wenn du dich ihm gegenüber so verhältst. Aber hier geht es nicht um Berechnung. Abraham will nicht irgendwas erreichen. Ihm geht es nur darum, diesen Menschen jetzt zu dienen, ihnen Gutes zu tun, sie zu segnen, sie zu stärken, auszurüsten für ihren weiteren Weg. Er fragt sie nicht, woher kommst du, wohin gehst du, was bist du für ein Typ? Das ist ihm alles egal. Ihm geht es darum, diesen Menschen, die dort vorbeikommen, einfach Gutes zu tun, sie zu segnen. Herr, wenn ich denn Gunst gefunden habe in deinen Augen, so geh doch nicht an deinem Knecht vorüber. Man hole doch ein wenig Wasser, dann wascht eure Füße und ruht euch aus unter dem Baum. Ich will indessen einen Bissen Brot holen, dass ihr euer Herz stärkt. Danach mögt ihr weitergehen. Wozu wärt ihr sonst bei eurem Knecht vorbeigekommen? Das ist eine Haltung, ey. Das ist doch krass, oder? Ey, ich will dafür beten, dass Gott mir so eine Haltung schenkt. So eine Freude im Dienen. Da steckt so viel Freude drin, oder? Ey, warum seid ihr denn hier vorbeigekommen? Außer, dass ihr einfach nur da seid, damit ich euch dienen kann. Nichts Besseres kann ich mir vorstellen. Das ist echt krass, oder? Ich weiß es nicht. Es gibt vielleicht den einen oder anderen, der ein Stück weit das von sich kennt. Und es gibt vielleicht andere unter uns, denen das total fern liegt, was hier von Abraham berichtet wird. Ich muss sagen, ich kenne beides. Ich kenne auf der einen Seite, kenne ich das. Mir macht das manchmal echt Spaß, Gäste zu bewirten und echt nochmal einen draufzusetzen und sie noch mehr zu verwöhnen. Und ja, und manchmal fällt es mir schwer. Manchmal fällt es mir schwer. Abraham zeigt uns hier echt ein Vorbild an Hingabe in der Gastfreundschaft. Und wisst ihr, die Gastfreundschaft ist eigentlich ein tolles Feld, wo wir uns betätigen können, wo wir uns üben können in selbstloser Liebe. Weil es hier wirklich darum geht, letztendlich, Abraham geht es nur darum, diese Leute zu segnen, sie zu stärken, sie auszurüsten, und ne, dass sie gestärkt weiterziehen können. Und das ist wichtig. Manchmal gibt es Leute unter uns, die das auch sehr auf dem Herzen haben, denen es aber letztendlich nur darum geht, dass sie dann Lob und Anerkennung bekommen. Danach fragt Abraham nicht. Und das werden wir auch sehen, das geben diese drei Leute ihm auch nicht. Die danken ihm nicht. Ist das nicht krass? Das ist Gott. Der dankt Abraham nicht. Er dankt es ihm vielleicht auf eine ganz spezielle Art und Weise. In der Verheißung, die er dann gibt. In der Offenbarung, die er dann gibt. Aber er sagt nicht, oh Abraham, du bist echt ein toller Typ. Also wie du das hier wieder gemacht hast. Du hast so ein leckeres Essen gemacht. Das ist klasse, ey. Und Abraham steht da auch nicht und sagt ständig, schmeckt's denn? Ist es denn gut? Schmeckt's? Da gibt's auch so einen schönen Loriot-Sketch. Ne, wo einer da im Restaurant sitzt und irgendwie was zu essen bestellt hat und der Ober ständig vorbeikommt und sagt, schmeckt, der kommt überhaupt nicht zum Essen. Ne? Der hat keinen einzigen Bissen im Mund. Ständig wird er von irgendwem gestört beim Essen und irgendwann flippt er aus und sagt, lass mich doch jetzt mal endlich essen. Und dann alle im Restaurant, was hat denn der? Wieso flippen sie denn jetzt aus? Und der Ober ist völlig schockiert. Wieso? Ich habe doch nur gefragt, ich war doch nur höflich und so, ne? Aber dieses ständige, manchmal haben wir dieses ständige Nachfragen, ne? Ist alles denn gut? Ne? Möchten Sie es denn? Und das ist dann, da müssen wir uns echt selber überprüfen. Manchmal ist unsere Gastfreundschaft durchflochten mit Selbstsucht. Das ist dann keine selbstlose Gastfreundschaft, wie Gott sie eigentlich hat, sondern es ist selbstsüchtig, weil wir letztendlich Bestätigung für uns suchen, weil es uns letztendlich doch um uns selbst geht. Abraham geht es hier nicht um sich selbst. Er steht dann einfach, während sie da essen, steht er da. Und warum steht er? Damit er bereit ist, noch mehr zu holen, wenn noch mehr zu holen ist, oder sie zu bedienen. Und schweigt. Und sie essen einfach nur. Sie danken es ihm nicht. Sie sagen nur, mach das so, wie du gesagt hast. Also er hat ihnen schon alles gesagt, was er jetzt machen will, und sie sagen, oh, mach mal, ist gut. Würde ich mir auch gefallen lassen. Vor allen Dingen, was dann kommt, wenn Abraham sagt, ich will ein bisschen Brot holen. Was der dann auffährt, ey. Der ergibt sich. Ja, und seine Frau muss auch mitziehen und sein Knecht. Und die ganze Familie ist mit involviert in die Gastfreundschaft. Das ist nicht ohne. Aber wisst ihr, wenn ihr die Geschichte genau lest, werdet ihr merken, Abrahams Gastfreundschaft ist nicht eine Gastfreundschaft, die auf dem Rücken seiner Frau ausgebadet wird. Er packt selber ordentlich mit an. Er organisiert alles, aber er ist auch selber am Machen und Tun. Und er steht bereit, um zu bedienen. Na, er setzt sich nicht fett neben seine Gäste und sagt, so Frau, jetzt mach mal, Tafel mal auf jetzt hier. Ne? Sondern er ist selber voll dabei. Ja, seine Frau muss auch mit ran. Sie dienen gemeinsam als ganzes Haus. Aber er macht es nicht auf dem Rücken seiner Frau. Da müssen wir aufpassen. Wenn wir generös sind und groß Gäste einladen und unsere Frau denkt, oh, da habe ich ja wieder viel zu tun. Und nicht denkt, ja, da gibt es viel zu tun, aber wir machen es gemeinsam und wir tun es für den Herrn. Wir müssen aufpassen mit unserer Gastfreundschaft, wenn wir sie auf dem Rücken unserer Frauen ausüben. Das geht nicht. Das will Gott nicht. Und das ist auch Abraham hier nicht, sondern er ackert. Er fragt seine Frau nicht vorher. Schatz, ist es okay? Da sind drei Gäste draußen. Na? Er weiß, dass seine Frau mit ihm mitgeht. Das sind wichtige Voraussetzungen. Aber wenn du weißt, dass deine Frau ein Problem hast, wenn du wieder drei Gäste anschleppst, dann solltest du vorsichtig damit sein, sage ich dir. Es ist wichtig, wir müssen uns klar sein, wenn wir gastfreundlich sind, dann sind wir es als ganze Familie. Und da können wir nur so viel wuppen, wie auch unsere Frauen mitwuppen können. Und wenn unsere Frauen das zu viel ist, dann müssen wir uns mal selber überlegen, ob wir vielleicht unsere Frauen auch zu sehr alleine lassen im Dienst dann in der Gastfreundschaft. Das könnte sein. Wenn es eine Freude für unsere Frau ist, wenn wir Gäste haben, wenn sie merkt, wow, ich habe zwar viel zu tun, aber mein Mann, der macht richtig was. Der gibt sich, der haut richtig rein. Und ich merke, dass die ganze Sache ruht nicht auf meinen Schultern, sondern er regelt das Ganze. Dann läuft es auch. Dann hat sie auch ein Ja dafür, dass wir Gäste einladen.
Gut, also er tischt die besten Speisen auf und er holte Rahm und Milch und das Kalb, das er zubereitet hatte, und setzte es ihnen vor. Und er stand vor ihnen unter dem Baum und sie aßen. Ich möchte mit euch eigentlich nochmal jetzt kurz ein paar Verse aus dem Neuen Testament angucken, damit ihr seht, warum das wichtig ist mit der Gastfreundschaft. Erstmal lass uns ein paar Stellen lesen, dass wir sehen, dass es uns geboten ist. Römer 12, Vers 13. Jetzt gibt es ein bisschen was zu blättern. Römer 12, Vers 13. Und hier wird von den Gnadengaben geredet und von dem, dass wir diese Gnadengaben ausüben sollen. In einem Leib sind wir zusammengefügt, also lasst uns die Gnadengaben ausüben. Und dann werden verschiedenste Beispiele genannt, wie wir Gnadengaben ausüben. Und dann über die Liebe wird gesprochen, die ungeheuchelte Liebe. Ja, es ist keine geheuchelte Liebe, die Gastfreundschaft, sondern es ist eine echte, soll eine echte Liebe sein. Hier stehen diese ganzen Dinge drin, ab Vers 9. Die Liebe sei ungeheuchelt, verabscheut das Böse, haltet fest am Guten. In der Bruderliebe seid herzlich zueinander. In Ehrerbietung, einer dem anderen vorangehend. Im Fleiß, nicht säumig. Ja, da muss man fleißig sein, wenn man gastfreundlich ist, wenn man jemanden zu Gast hat. Da gilt es, ranzuklotzen. Fleißig sein, nicht säumig, brennend im Geist, dem Herrn dienend, das werden wir noch sehen in dem Ganzen. In Hoffnung freut euch, in Bedrängnis hart aus, im Gebet haltet an. An den Bedürfnissen der Heiligen nehmt teil. Also dieses über sich hinausdenken und zu gucken, was braucht der andere eigentlich? Ist der jemand, der gerade auf der Reise ist und müde ist? Na, wir sind ja alle auf der Reise. Ist er gerade in einer Situation, wo er einen langen Weg gerade hinter sich hat, einen mühsamen Weg durch die Wüste, staubig, braucht er mal jemanden, der ihm die Füße wäscht, der ihm ein gutes Mahl bereitet. Versteht die Sachen nicht nur materiell, sondern auch geistlich. Wir können einander, füreinander da sein, einander dienen, gastfreundlich sein, füreinander, als Geschwister, auch im Geistlichen, in der Ermutigung, im Zuhören. Einfach jemanden einzuladen, nicht nur ihm ein tolles Mahl aufzutischen, sondern ihm auch eine geistliche Speise zu bereiten, Ermutigung weiterzugeben, Auferbauung, Stärkung. Was hat er gerade nötig? Und meistens muss ich erstmal anfangen zuzuhören. Was hat mein Gast zu erzählen? Wo kommt er gerade her? Welches Stück Weg hat er gerade gegangen? Und dann, ja, ihm dann zu dienen, darin, was er braucht. An den Bedürfnissen der Heiligen nehmt teil, nach Gastfreundschaft trachtet, wird uns hier sogar gesagt. Trachtet danach. Es ist nicht unbedingt was Selbstverständliches. Es gibt Menschen, die das durch Gabe und Erziehung und alles Mögliche, die das relativ leicht haben, was dieses Thema Gastfreundschaft angeht. Manche haben es eher schwer. Uns wird aber allen gesagt, hier im Römerbrief 12, das ist an alle Christen gerichtet hier, trachtet alle danach. Okay, jetzt springen wir zu 1. Petrus 4, Vers 9. Da wird es nochmal unterstützt, dass es nicht um etwas Äußerliches, um ein Gesetz geht, sondern dass es um eine Herzensangelegenheit geht. 1. Petrus 4, Vers 9. Auch hier im Zusammenhang mit allgemeinen Ermahnungen an alle Geschwister, Abschlussermahnungen, da sagte er, Petrus, seid gastfrei gegeneinander, ohne Murren. Weißt du, du hast dich entschieden, hast jemanden aufgenommen als Gast und dann triffst du, was weiß ich, oder sitzt du abends mit deiner Frau im Bett und sagst, also das ist ja sowas von anstrengend dieses Jahr. Also nächstes Jahr laden wir den nicht mehr ein oder das nächste Mal suchen wir uns keinen. Und
Wisst ihr, ja, gastfreundlich zu sein ist manchmal mühsam. Wisst ihr, aber der richtige Weg, da rauszukommen, ist nicht rumzumurren und zu meckern, sondern ist Gebet. Dass man sich von Gott Kraft holt, um das auch zu wuppen, weil es manchmal anstrengend ist, Gäste zu haben. Und sich um den anderen zu kümmern, den anderen höher zu achten als sich selbst. Die Bedürfnisse des anderen höher zu stellen. Das ist mühsam. Wir sollen dabei nicht murren, sagt Petrus. So, dann haben wir Hebräer 13. Auch das ist an alle gesagt. Ich sehe weiter vor. Auch hier wieder diese Abschlussermahnungen und Gastfreundschaft auch als wichtiger Part da drin. Wir finden es also immer wieder in den Briefen. Das ist ein wichtiger Aspekt in der Praxis, in dem Handeln der Gemeinde, im Handeln von Christen. Es ist nicht nur ein kulturelles Ding. Es ist, gehört zu unserem Auftrag als Christen, wenn wir Jesus nachfolgen. Die Bruderliebe bleibe, die Gastfreundschaft vergesst nicht. Aha, das ist sogar etwas, was man vergessen kann. Man meint es gar nicht böse. Es ist gar nicht so, dass man jetzt so irgendwas gegen Leute hat, die unterwegs sind oder ne, neue Leute oder was weiß ich. Aber man vergisst es einfach. Das ist oft so hier, weißt du, sonntags nach dem Gottesdienst. Wir kommen hier nach dem Gottesdienst zusammen als Geschwister, hängen zusammen ab. Und dann hängst du mit deinen Freunden, mit deiner Clique, mit den Leuten, die du so kennst, hängst du so rum. Und vergisst, dass es da Fremde gibt, Gäste gibt, Leute gibt, die neu sind, Leute, die am Rand stehen, die diese Zuwendung brauchen. Wisst ihr, diese drei Männer, die da vorbeigehen bei Abraham, die brauchen auch ein Stück was zu essen. Die brauchen einen Schluck trinken. Die brauchen auch mal eine Pause, wo sie ausruhen können. Und klar können sie sich das irgendwie selbst beschaffen. Versuchen irgendwie selbst zu beschaffen. Aber wie schön ist es, dass da jemand ist, der so ein warmes, weites Herz hat und sie einfach willkommen heißt und ihnen all das gibt. Oh, was für eine Wohltat. Okay, hier sagt, die Gastfreundschaft vergesst nicht, denn dadurch haben einige, ohne es zu wissen, Engel beherbergt. Das ist natürlich hier eine Anspielung auf die Geschichte auf Abraham. Ohne es zu wissen, haben einige Engel beherbergt. Das ist auch ein Anreiz für dich und für mich, eine Begründung, warum du gastfreundlich sein solltest. Wenn du einen Fremden aufnimmst, dich um ihn kümmerst, kann es sein, dass du einen Boten Gottes, Engel sind Boten, letztendlich Boten Gottes, dass du ihn ausrüstest und stärkst und unterstützt. Und das muss ja nicht ein übernatürliches Wesen, darum geht es Gott hier gar nicht. Wenn wir einen dritten Johannesbrief aufschlagen, da ist das Thema auch wichtig. Da geht es auch um Boten, aber da geht es um ganz irdische Boten. 3. Johannes, Vers 5. 3. Johannes, das ist kurz vor der Offenbarung. Geliebter, treu handelst du in dem, was du an den Brüdern, sogar an Fremden tust. Sie haben vor der Gemeinde von deiner Liebe Zeugnis gegeben. Aha. Da wird sogar berichtet darüber. Da ist der Gaius. Der ist besonders gastfreundlich. Vielleicht ist der Gaius, von dem auch Paulus berichtet, in Römer 16, Vers 23, in Korinth. Das ist ein besonders gastfreundlicher Typ. Die erzählen davon. Der hat uns aufgenommen. Sie haben vor der Gemeinde, vor deiner Liebe Zeugnis gegeben. Und du wirst wohltun, wenn du sie zur Reise ausstattest, wie es Gottes würdig ist. Wie es Gottes würdig ist. Ja, nicht wie du stattest sie zur Reise aus, wie man das so macht allgemein in dieser Gesellschaft, sondern du tust es als einen Dienst für Gott. So wie es Gottes würdig ist, stattest du diesen Menschen aus, dienst ihm. Denn für den Namen, und hier ist gemeint Jesus, sind sie hinausgegangen und sie nehmen nichts von den Heiden. Sie sind bereit darauf zu verzichten, jetzt irgendwo sich Unterstützung von Nichtgläubigen zu holen. Also sagen, wir wollen denen nicht zur Last liegen, sondern wir wollen ihnen etwas bringen, etwas geben, das Evangelium. Das sind hier Evangelisten, umherreisende Evangelisten. Und die nehmen sie einfach auf. Wir nun sind schuldig, solche aufzunehmen, damit wir Mitarbeiter der Wahrheit werden. Und das ist hier ein weiterer Grund, warum wir gastfreundlich sein sollten. Weil wir dadurch Mitarbeiter im Reich Gottes sind. Weißt du, vielleicht bist du nicht der Prediger. Vielleicht bist du auch nicht berufen als Prediger und wärst gerne ein Prediger, aber na, du bist halt nicht berufen. Aber wir sind alle berufen, gastfreundlich zu sein. Und wisst ihr, wenn ihr 1. Timotheus und Titus lest, dann ist eins der ersten Dinge, Titus 1, Vers 8 sagt uns, eins der ersten Dinge, die einen Ältesten, einen Vorsteher in der Gemeinde auszeichnen, ist Gastfreundschaft. Gastfrei zu sein. Eine Liebe zu haben für den Fremden, den Neuen, den Gast, ihn aufzunehmen, sich um ihn zu kümmern, ihn höher zu achten als sich selbst, Abraham darin nachzufolgen. Das ist eines der ersten wichtigen Dinge, die einen Ältesten auszeichnen sollen. Das heißt, wenn du in deinem Herzen denkst, oh, ich wäre der gute Prediger hier, ne, dann musst du dir klar sein, okay, das kann ich nicht werden, wenn ich nicht vorher Gastfreund bin. Nicht geworden bin. Ein Freund der Gäste, der Fremden, der Unbekannten, derer, die anders sind als ich. Das bedeutet nämlich eigentlich das Wort Gast, Xenos. Das ist der andere, der Fremde. Wenn du ein Problem hast, auf jemanden zuzugehen, der anders ist als du, der anders aussieht, der anders spricht, Da sind wesentliche Hürden in der Gastfreundschaft. Und dann musst du dein Herz verändern lassen von Gott. Dass dein Herz sich öffnet für diese Menschen und du gerne auf sie zugehst und ihnen dienst, ihnen Gutes tust. Wenn du das nicht hast, sagt die Bibel, bist du gar nicht dafür geschickt, irgendwelche anderen, größeren Aufgaben im Reich Gottes zu übernehmen. Aber wenn du diese Gaben nutzt und das tust, dann bist du ein guter Mitarbeiter. Dann bist du ein guter Mitarbeiter. Du brauchst nicht zu denken, oh, was bin ich denn schon für ein kleines Licht im Reich Gottes. Wenn du Leute beherbergst, sie aufnimmst, die Jesus dienen, dann tust du ein riesengroßes, wichtiges Werk. All diese großen Prediger, sie wären nichts, wenn nicht da die vielen Geschwister drumherum wären, die sie aufnehmen würden und sich um sie kümmern würden. Und Jesus ist das total wichtig und er gibt es seinen Jüngern mit, Matthäus 10. Vers 40. Mal gucken. In seiner Aussendungsrede an die Jünger, als er sie einmal losgeschickt hat, sagt er, wer euch aufnimmt, nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, nimmt den auf, der mich gesandt hat. Also, wenn du einen Diener Christi aufnimmst, nimmst du Jesus auf. Und wenn du Jesus aufnimmst, dann nimmst du den Vater auf. Wer einen Propheten aufnimmt in eines Propheten Namen, wird eines Propheten Lohn empfangen. Und wer einen Gerechten aufnimmt in eines Gerechten Namen, wird eines Gerechten Lohn empfangen. Und wenn jemand einem dieser Geringen, und damit meint er, die Kleinen, die mir nachfolgen, er meint jetzt zu den Jüngern, die, da sind Kinder, die an mich glauben. Wenn ihr einen dieser Geringen, die zu mir gehören, nur einen Becher kalten Wassers zu trinken gibt, in eines Jüngers Namen, wahrlich, ich sage euch, er wird seinen Lohn gewiss nicht verlieren. Das ist die Ermutigung, die Gott uns hier zuspricht, die Jesus uns zuspricht. Jesus sieht jedes kleine bisschen, was du tust. Und er wird dir das vergelten, hundertfach. Das ist also ein weiterer Grund. Wenn du jemanden aufnimmst, dich um jemanden kümmerst, dann liebst du Jesus ganz praktisch? Wenn dir das zu abstrakt ist, hier, es gibt ja Geschwister, Brüder hier, die gerne Lobpreis machen und singen, ich liebe dich, Jesus, so, ne? Die dann auch so vom Gefühl bewegt sind und andere denken, die spinnen alle irgendwie, ich liebe Jesus und so weiter. Wenn dir das zu abstrakt ist, ich sag dir, du kannst es ganz praktisch machen. Jesus sagt, das ist gar nichts Spirituelles, Mystisches, sondern es ist was ganz Praktisches. Wenn du mich lieben willst, dann sei doch gastfreundlich. Nimm Gäste auf. Kümmere dich um Leute. Damit liebst du mich. Ganz praktisch. Und er sagt aber auch eine Warnung. Jesus ist nicht nur so, dass er uns ermutigt, sondern in Vers 14 vom selben Kapitel sagt er, und wenn jemand euch nicht aufnehmen, noch eure Worte hören wird, geht hinaus aus jenem Haus oder jener Stadt und schüttelt den Staub von euren Füßen. Wahrlich, ich sage euch, es wird dem Land von Sodom und Gomorra erträglicher gehen am Tag des Gerichts als jener Stadt. Das ist ein hartes Wort. Wenn du dich sperrst dagegen, Menschen aufzunehmen, die sein Evangelium bringen, wenn du dich gegen sie sperrst, natürlich ist hier mehr gemeint als nur, ich will dich jetzt hier nicht zu Gast haben, sondern eine generelle Herzenshärte auch gegenüber dem Evangelium, das ist doch klar. Aber dennoch, dazu gehört auch, na, ich kann auf der einen Seite groß fromm sein und sagen, ja, was der Bruder XY sagt, das finde ich eine gute Sache, das ist eine tolle Botschaft, nee, zu Hause aufnehmen will ich den nicht, das ist mir zu anstrengend und so. Das entspricht, das passt nicht zusammen, Geschwister, passt nicht zusammen. Okay, gut, wir dienen Jesus damit. Aber Jesus geht noch weiter. Er identifiziert sich mit seinen Dienern, mit seinen Aposteln, mit den Jüngern, aber er identifiziert sich auch mit jedem kleinen Kind. Markus 9, Vers 37. Wer eins von solchen Kindern aufnehmen wird in meinen Namen, nimmt mich auf, und wer mich aufnehmen wird, nimmt nicht mich auf, sondern den, der mich gesandt hat. Jesus geht so weit, dass er sagt, wenn du dich um eins dieser kleinen Kinder, die an mich glauben, oder eins dieser Kinder, deine eigenen Kinder, wenn du dich um deine eigenen Kinder kümmerst, so wie Abraham hier sich um die Gäste kümmert, weißt du? Und das fordert, das Elternsein fordert das von uns, dass wir unsere Bedürfnisse hinten anstellen. Das geht gar nicht anders. Sonst kommt es nicht klar. Wenn du nicht ein gesundes Maß an Zurückstellen deiner eigenen Bedürfnisse lernst während deiner Elternschaft, dann schmeißt du irgendwann hin. Das geht nicht. Das prallt so aufeinander. Die Kinder sind so fordernd darin, dass sie ihre eigenen Bedürfnisse durchgesetzt bekommen wollen, und wir müssen ihnen da Grenzen setzen. Aber nicht, damit wir jetzt unseren Freiraum haben. Und manchmal sind Eltern so. Die erziehen ihre Kinder nur deswegen, damit sie es locker und leicht haben. Aber das ist nicht die Art und Weise, warum wir unsere Kinder erziehen sollen und ihnen Grenzen setzen sollen, sondern wir sollen es tun, ihnen zuliebe, damit sie etwas lernen. Und tatsächlich ist es so, dass wir durchaus dadurch auch Freiräume bekommen. Aber es soll uns nicht darum gehen, das ist wichtig. Manchmal ist unser Herz da falsch, dass wir unsere Kinder eigentlich nur deckeln, weil wir unsere Bedürfnisse nicht ausleben können, weil sie jetzt da sind und Stress machen oder irgendwie, was weiß ich, ihren eigenen Kopf haben und so. Und dann lassen wir uns zum Zorn verleiten und handeln fleischlich und schlagen drauf. Und das ist kein Züchtigen im Sinne Gottes nach der Bibel. Das ist Selbstsucht. Das will Gott nicht, das ist nicht gemeint, sondern wir sollen gastfreundlich sein, auch zu unseren Kindern. Das sind erstmal, die hat uns Gott anvertraut, die sind bei uns vorbeigekommen sozusagen. Der Storch hat sie bei uns abgelegt. Und jetzt sind sie bei uns zu Gast und wir müssen uns um sie kümmern, bis sie so weit sind, dass sie gestärkt sind für die Weiterreise. Versteht ihr? Für die Weiterreise gestärkt. Wir müssen sie uns um sie kümmern, sie ausrüsten. Materiell, seelisch, geistlich, in allen Bereichen müssen wir sie stark machen, damit sie ihr Herz gestärkt ist, wie Abraham das so schön sagt, und sie die Weiterreise antreten können, ohne unsere Hilfe. Und Jesus sagt, wenn du dein Kind da in dieser Weise aufnimmst, in dein Herz lässt, dich unter deine Kinder sozusagen stellst, dich unterordnest, dann, Jesus sagt, das bin ich. Guck dir doch deine Kinder an. Das bin ich. Wenn du mich aufnehmen willst, dann nimm doch diese Kinder auf. Aber wenn du sagst, ne, ich glaube dir, Jesus, ich liebe dich und ne, ich will dir nachfolgen und so weiter, aber du behandelst deine Kinder nicht ordentlich, deine eigenen Kinder nicht, da kannst du dir abschminken. Gott mag das nicht. Er mag keine Heuchelei, keine zweigeteilten Herzen. Okay, also Jesus identifiziert sich mit dem Kind und er geht noch weiter. Markus 25, Matthäus 25, ich mach's euch echt nicht einfach, ich weiß, aber das ist so. Matthäus 25 sagt Jesus im Gericht, ich will ja gar nicht jetzt auf den ganzen Zusammenhang eingehen, mir geht es nur um diese Verse, weil sie gelten auch allgemein. Vers 35 sagt Jesus, denn mich hungerte und ihr gab mir zu essen, mich dürstete und ihr gab mir zu trinken. Ich war Fremdling, ein Xenos, und ihr nahmt mich auf. Jesus geht umher hier in den Fremdlingen, in den Menschen mit anderer Kultur, in den Menschen, die nichts haben, die arm sind, in den Menschen, die irgendwie auf dem Weg sind und ja, Unterstützung brauchen und wartet darauf, dass jemand da ist wie Abraham, der ihm entgegenläuft und sagt, Herr, was kann ich für dich tun? Abraham begegnet diesen drei Männern, obwohl es einfache drei Männer sind, begegnet ihnen, als ob es Gott wäre. Und nicht, weil er denkt, das ist Gott, sondern weil er das in seinem Herzen hat, als ja, unser Vorbild. Hat er das in seinem Herzen, diesen Männern so zu dienen, als ob sie Gott wären, als ob sie Gott selbst wären. Das ist echt eine Herausforderung für uns als Männer. Da ist etwas, wo wir noch weitergehen können, in unserer Hingabe, in unserer Gastfreundschaft, in unserer Liebe zu Fremden, zu Gästen. Und das ist so wichtig, hier sonntags, ne? Das kann ich nicht leisten als Pastor, weißt du? Peter hat das immer drauf gehabt, weißt du, ich habe das nicht so gut drauf. Ich muss es noch mehr lernen, ich weiß es nicht, vielleicht kriege ich das auch hin. Peter ist immer durch die ganze Gemeinde gezogen, hat immer mit allen Gästen irgendwie erstmal kurz das Wort geredet. Und es sind oft so viele, du kannst dich gar nicht um alle kümmern. Und ich freue mich so, wenn ich in die Gemeinde reinkomme, hier ins Café reinkomme und dann sehe, da die neuen Leute, die ich schon im Gottesdienst gesehen habe, da sitzen schon Geschwister und kümmern sich um sie, reden mit ihnen, haben gute Gemeinschaft mit ihnen, essen mit ihnen zusammen. Da denke ich immer, wow, das ist gut. Das ist cool, wenn das so läuft. Denn auch unsere Gemeinde ist ein Haus, wo wir Leute willkommen heißen wollen. Wo Menschen das erleben sollen, die vorbeikommen. Vielleicht kommen Leute nur einmal vorbei. Und dann sollten wir nicht sagen, naja, die sind ja nur einmal hier, das lohnt sich nicht, da in die zu investieren. Weißt du? Ich investiere nur in Leute, die vielleicht vielversprechend sind, die hier vielleicht dann auch irgendwann mitarbeiten und Dienst leisten können. Na, das ist völlig verdrehtes Denken. Nein, wir investieren einfach in die Leute, die vorbeikommen und sind sie nur einen Tag da. Und sind sie schlecht drauf? Vielleicht sind sie nicht ermutigend. Vielleicht sind sie schlecht drauf, vielleicht sind sie belastet. Und wisst ihr, wir können ihnen aber die Füße waschen und ihnen einen reichen Tisch auffahren, materiell, seelisch, geistlich, und können sie ausrüsten, dass sie weitergehen können, gestärkt, aufgerichtet, auf Gott ausgerichtet, in allen Bereichen. Und dazu gehört auch hier dieses Herz zu haben, dass wir als Männer gerade auch Wisst ihr, unsere Frauen, die haben das schnell mal, dass sie so einen Zugang haben, auch zu Fremden. Aber wir haben es oft so schwer. Lass uns da weiter dran arbeiten, danach streben, gastfreundlich zu sein. Ich habe hier eigentlich noch eine ganze Menge, was ich euch noch hier mitgeben will. Ich will es aber jetzt nicht zu lang machen. Ich fasse das mal ganz kurz zusammen. Ihr könnt es auch selber nochmal nachlesen. Es gibt noch einen anderen Grund, warum wir Fremden, Gästen gegenüber freundlich sein sollen, weil Gott uns gegenüber so freundlich gewesen ist. Wir waren Gäste, Fremde, wenn es um die Verheißungen Gottes angeht. Wir sind doch nicht das Volk der Juden, wir sind doch nicht Gottes auserwähltes Volk. Aber wir sind angenommen worden, das sagt uns der Epheserbrief, Kapitel 2, Vers 12 und 19. Na, dass wir angenommen sind. Als jetzt sind wir Hausgenossen, wir sind nicht mehr Fremde, wir sind nicht mehr Gäste. Und das passiert doch oft, dass Leute hier als Gäste, als Fremde reinkommen und dann plötzlich Teil von uns werden. Das ist so schön. Und auch bei uns zu Hause. Und Hebräer 11, Vers 8 bis 16, das können wir vielleicht nochmal lesen. Hebräer 11, Vers 8 bis 16, weil es um Abraham da direkt geht. Zum Abschluss. Es gibt sehr viele Geschichten auch, die das belegen noch. Ich habe hier so viele Beispiele, aber das lassen wir jetzt alles weg. Vers 8, durch Glauben war Abraham, als er gerufen wurde, gehorsam auszuziehen an den Ort, den er zum Erbteil empfangen sollte. Und er zog aus, ohne zu wissen, wohin er komme. Durch Glauben siedelte er sich im Land der Verheißung an, wie in einem Fremden und wohnte in Zelten mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung. Denn er erwartete die Stadt, die Grundlagen hat, deren Baumeister der Schöpfer Gott ist. Durch Glauben empfing er auch mit Sarah, obwohl sie unfruchtbar war, Kraft, Nachkommenschaft zu zeugen, und zwar über die geeignete Zeit des Alters hinaus, weil er den für treu erachtete, der die Verheißung gegeben hatte. Deshalb sind auch von einem, und zwar Gestorbenen, so viele geboren worden wie die Sterne des Himmels an Menge und wie der Sand am Ufer des Meeres, der unzählbar ist. Diese alle sind im Glauben gestorben und haben die Verheißungen nicht erlangt, sondern sahen sie von fern und begrüßten sie und bekannten, dass sie Fremde und ohne Bürgerrecht auf Erde sein. Denn die, die solches sagen, zeigen deutlich, dass sie ein Vaterland suchen. Und wenn sie an jenes gedacht hätten, von dem sie ausgezogen waren, so hätten sie Zeit gehabt, zurückzukehren. Jetzt aber trachten sie nach einem Besseren, das ist nach einem Himmlischen. Darum schämt sich Gott ihrer nicht, ihr Gott genannt zu werden, denn er hat ihnen eine Stadt bereitet. Hier wird uns nochmal deutlich gemacht, wir sind Fremde. Abraham wusste, ich bin selbst ein Fremder. Ich bin selbst auf der Durchreise. Ich bin ein Gast hier auf Erden. Ich habe ein Bürgerrecht im Himmel. Das wusste Abraham. Deswegen konnte er sich gut identifizieren mit diesen Gästen, mit diesen Fremden, mit diesen Vorbeigehenden. Die sind genauso wie ich. Die ziehen durchs Land. Und ich nehme sie einfach auf, weil ich ja genauso bin. Die sind gar nicht so anders. Die scheinen im ersten Moment völlig anders zu sein, völlig fremd. Aber ich bin doch genauso wie sie. Es gibt eine ganze Menge Leute, die dann in dem Neuen Testament erwähnt werden, die nur um ihrer Gastfreundschaft willen eigentlich da drin stehen. Der Gerber Simon zum Beispiel. Simon der Aussätzige. Es gibt einen Mnason von Zypern. In Jerusalem war der. Der war selber ein Fremder aus Zypern, war in Jerusalem aber ein Gastgeber für Paulus und Geschwister, die kamen. Und er war alt. Es war ein alter Mann. Dennoch ein guter Gastgeber war. Und Publius, ein hoch angesehener Mann, der viel Geld hatte, hat Paulus beherbergt und seine Leute auf Malta. Und plötzlich wurde sein Haus zum Dienstzentrum des Paulus. Alle Leute kamen dorthin und wurden gesegnet und gestärkt. Publius hat nichts gemacht. Sein Vater wurde geheilt. Er wurde gesegnet dadurch, dass er Paulus zu Gast hatte. Lass uns beten zusammen. Jesus, wir danken dir dafür, dass du echt dieses Herz hast, und ich bitte dich einfach, dass du uns dieses Herz gibst, dass du uns Weisheit gibst, wie wir auch danach trachten können, ganz praktisch, wo wir unser Leben verändern können, bitte dich, dass du unser Herz wandelst, Jesus. Und dass du uns mehr und mehr in dein Ebenbild verwandelst, denn du bist gastfreundlich. Du hast uns geliebt, Jesus, obwohl wir dir entfremdet waren, Jesus, und hast uns angenommen, aufgenommen, hast dich um uns gekümmert, hast uns gespeist, bekleidet, zugerüstet, Jesus. Tust es immer wieder, jeden Tag neu. Danken, wir danken dir dafür. Wir bitten dich, dass wir dieses Herz auch haben. Füreinander und auch für andere, Jesus. Für Leute, die uns nahestehen, aber auch für Leute, die uns fremd sind, Jesus. Dass wir diese Gesinnung, dieses Herz gewinnen, diese Liebe, den anderen höher achten als uns selbst und ihn mit allem ausrüsten und stärken, was er braucht, Jesus. Und besonders aber bitten wir auch hier für die Gemeinde, dass du uns hilfst, auf Fremde, auf Gäste zu achten, ihnen entgegenzukommen, ihnen mit Achtung zu begegnen, sie einzuladen, sie zu segnen und zu stärken, und egal, was dabei am Ende herauskommt, ob wir Dank empfangen oder nicht, ob die Leute bleiben oder nicht, Jesus, wir wollen das davon nicht abhängig machen, sondern alleine davon, dass du uns so sehr geliebt hast und wir diese Liebe weitergeben wollen und wir dir dienen wollen, dich lieben wollen, durch Gastfreundschaft, Herr. Segne uns dazu, Herr. Amen.